Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong-Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialberichte. In diesem Podcast hören Sie einen Spezialbericht mit dem Titel
Unser Meister. Ein Porträt des Begründers von Falun Dafa. Teil 1. Am 3. Januar 2025 besuchte eine Sonderkorrespondentin von Minghui Dragon Springs im Bundesstaat New York sowie mehrere mit Falun Dafa verbundene Projekte und traf dabei Herrn Li Hongzhe, den Begründer von Falun Dafa, das auch Falun Gong genannt wird. Er ist auch der künstlerische Leiter des Ensembles für klassischen chinesischen Tanz Shen Yun Performing Arts. Der damals 73-jährige Meister Li Hongzhe trug eine gepflegte, schlichte Freizeitkleidung. Er war deutlich schlanker als in den vergangenen Jahren und sah aus, als wäre er erst 50 Jahre alt, vielleicht sogar noch jünger. Sein Blick war warm, entschlossen und friedlich. Kürzlich hatte ein ausländisches Medienunternehmen Anschuldigungen gegen Herrn Li Hongzhe erhoben und dabei gezielt einen für Chinesen sensiblen Punkt angesprochen. Er habe durch die Loyalität seiner Anhänger und deren billige Arbeitskraft ein Vermögen von bis zu 266 Millionen US-Dollar angehäuft. Als Meister Li Hongzhe darauf angesprochen wurde, erklärte er, dass er ohne die Berichterstattung der Journalisten gar nicht gewusst hätte, wie viel Geld Shen Yun besitzt und sich sogar Sorgen gemacht habe, ob das Ensemble seine Ausgaben decken könne. Für die Falun Gong-Praktizierenden, die aus China in die USA geflohen sind, bedeutet das Verlassen ihrer Heimat und ihrer vertrauten Umgebung, dass sie in den USA keinerlei Wurzeln haben. Andere gemeinnützige Organisationen und religiöse Gruppen können sich auf Spenden von Regierungen und Unternehmen stützen. Unternehmen haben Falun Gong jedoch keine Spenden oder Finanzmittel zur Verfügung gestellt, da sie in den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten geschäftliche Beziehungen zu China unterhielten. Die Kommunistische Partei hat hinter den Kulissen auf verschiedene Weise dafür gesorgt, dass die westliche Gesellschaft es nicht wagt, Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit Falun Gong anzusprechen. Daher sind andere Gruppen selbst in den USA meist staatlich gefördert, während Falun Gong sich allein auf eigene Mittel stützen muss. Der Erfolg von Shen Yun Performing Arts ist weltweit anerkannt. Doch die Anstrengungen und die Fakten hinter diesem Erfolg sind selbst vielen Falun Dafa-Praktizierenden in Nordamerika weitgehend unbekannt. Die meisten haben aufgrund ihres Vertrauens nicht das Bedürfnis, Details zu erfahren. Langjährige Praktizierende wissen, dass Meister Li gekommen ist, um die Lehre von Falun Dafa zu verbreiten. Zudem ist er auch noch als künstlerischer Leiter von Shen Yun tätig. Allein die Herausforderungen dieser beiden Aufgaben sind enorm. Aus diesem Grund haben langjährige Praktizierende die Verantwortung für die administrativen und finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens übernommen. Sie stellen sich selbstständig den Herausforderungen und betrachten die damit verbundenen Schwierigkeiten als Bestandteil ihrer spirituellen Entwicklung. Während des Treffens am 3. Januar merkte Meister Li lächelnd an, dass er sich nicht in Verwaltungsangelegenheiten einmischt und dass die Praktizierenden, die für die Verwaltung und die Finanzen verantwortlich sind, ihm nichts darüber berichten. Ein Buchhalter von Shen Yun Performing Arts bestätigte, wir haben Finanzvorschriften und Verfahren, die wir befolgen, und fügte hinzu, dass jeder hart daran arbeite, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Schließlich sei der Meister hier, um die Praktizierenden zu lehren und sie auf ihrem spirituellen Weg anzuleiten und nicht, um als ihr Chef zu fungieren. Wenn es um die Kultivierungsprobleme von Praktizierenden gehe, die an verschiedenen Projekten beteiligt sind, weise der Meister sie nur dann darauf hin, wenn er den Eindruck hat, dass es für die spirituelle Entwicklung der Praktizierenden von Vorteil ist. Wenn man ihm Fragen stelle, antworte er freundlich und großmütig. Der Meister sorge sich zutiefst um die Praktizierenden in allen Projekten, sowohl im Inland als auch im Ausland, und kümmere sich um ihren spirituellen Weg. Er nehme keinen Cent von den Projekten an. Meister Li erklärte, dazu gehören Minghui.org, die Epoch Times, NTD Television und Ganjing World. Ich habe keinen Einfluss auf ihre Arbeitsweise, ihr Personal und ihre Finanzen. Ich weiß nicht, wie sie funktionieren. Ich muss sie ihren eigenen Weg gehen lassen. Das ist Teil ihrer Kultivierung. Wenn ich mich einmischen würde, wäre das so, als würde ich die Brücken und Straßen auf ihrem Weg niederreißen. Deshalb kümmere ich mich nicht um diese Dinge. Mein Fokus liegt ausschließlich auf der spirituellen Praxis der Praktizierenden. Bezüglich der Tatsache, dass er seine Zeit für Initiativen wie Shen Yun zur Verfügung stelle, erklärte der Meister, dass er die Praktizierenden nicht nur in ihrer spirituellen Praxis anleite, sondern auch Kostüme entwerfe und ihnen helfe, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern, und zwar ehrenamtlich und freiwillig. Niemand gibt mir einen Cent dafür, durch mich entstehen keine Kosten, stellte er klar. Die Reporterin sprach auch mit anderen, die in verschiedenen Unternehmen tätig sind. Der Finanzvorstand von Shen Yun Creations, einer Kunstvideoplattform, und der Hauptgeschäftsführer von Shen Yun Dancer, einem Bekleidungsunternehmen, bestätigten beide, dass sie sich um die Abläufe und Finanzen selbst kümmern. Meister Li überwacht nichts davon. Wir berichten ihm auch nichts über diese Angelegenheiten, erklärten sie. Die kürzlich produzierten blau-gelben Wendejacken mit der Aufschrift Falun Dafa wurden von Meister Li entworfen, und zwar unentgeltlich. Sie wurden für die Meditation und Outdoor-Veranstaltungen entworfen, sind warm und wasserdicht und haben 2 Wege Reißverschlüsse. Die Qualität der Kleidung ist angesichts ihres Preises bemerkenswert. Auf die Frage, warum die Preise so niedrig sind, erklärte der Geschäftsführer von Shen Yun Dancer, diese beiden Jacken werden ausschließlich an Praktizierende verkauft und Meister Li hofft, dass wir die Preise so niedrig wie möglich halten werden. Als Antwort lächelte Meister Li und fügte hinzu, das habe ich gesagt. Wenn das möglich wäre, würde ich diese Artikel den Praktizierenden lieber umsonst geben. Der Gedanke, den Praktizierenden etwas umsonst zu geben, ist nicht neu. In Bezug auf die Preisgestaltung und den Vertrieb der Dafa-Bücher hat der Meister wiederholt dieselbe Meinung geäußert. So werden für die Schüler der Feitian-Schulen Unterricht, Unterkunft, Verpflegung, Bücher, Kleidungsstücke und Reisekosten tatsächlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Stipendium, das die Schulen jedem Schüler gewähren, entspricht etwa $50.000 pro Jahr. Die Eltern müssen nur für zusätzlichen Unterricht außerhalb der Schule zahlen. Was für ein Mensch ist Meister Li? In Dragon Springs trafen wir einen Praktizierenden, der seit 20 Jahren mit dem Meister zusammenarbeitet. Auf die Frage, was für ein Mensch der Meister im Alltag sei, antwortete der Praktizierende nach kurzem Nachdenken: Er hat eine außergewöhnliche Willensstärke, führt ein einfaches Leben und hat klare Ziele. Dieser Praktizierende erzählte, dass der Meister, egal ob in Dragon Springs oder auf Reisen, morgens seine Kleidung selbst wasche, das Frühstück auslasse oder nur ein wenig Wasser und Kaffee trinke. Zum Mittagessen nehme er eine leichte Mahlzeit in der Kantine von Dragon Springs zu sich und zum Abendessen gebe es normalerweise eine Schüssel Knödelsuppe oder kalten Reis mit heißem Wasser und eingelegtem Gemüse. Ein Praktizierender erinnerte sich an eine Begebenheit, als der Meister einmal mit ihnen zu einem Buffet ging. Dieser Praktizierende wollte sich wie die anderen schnell sein Essen holen und sich hinsetzen. Aber als er nach dem Meister Ausschau hielt, sah er, dass dieser ruhig abseits stand und wartete, bis sich alle anderen bedient hatten, bevor er sich dem Buffettisch näherte. Ich hielt inne, weil ich das Gefühl hatte, dass ich als sein Schüler nicht vor meinem Meister essen sollte. Aber der Meister nickte sanft und signalisierte mir damit, dass ich weitermachen solle. Als der Praktizierende, der seit 20 Jahren mit dem Meister zusammenarbeitet, über dessen klare Ziele und außergewöhnliche Willenskraft sprach, sagte er, »Wenn der Meister sich ein Ziel gesetzt hat, geht er einfach weiter. Egal, welche Hindernisse auftauchen, er hält nicht inne. Er denkt nicht an Geld. Er tut einfach, was getan werden muss.« Er fuhr fort, »Wenn wir ihn jeden Tag so arbeiten sehen, denken wir vielleicht, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Aber wenn wir zurückblicken, erkennen wir, wie außergewöhnlich es ist. Egal, welche Herausforderungen auftreten, der Meister tut, was getan werden muss. Anders als wir, die oft aufgeben, wenn Herausforderungen auf uns zukommen.« Der Praktizierende fuhr fort, »Es gibt so viele Dinge, von denen wir dachten, sie seien unmöglich. Aber der Meister ließ sich nicht aufhalten. Er machte weiter. Und am Ende klappte alles. Es geht also um Willensstärke und Konzentration. Meiner Meinung nach gibt es für ihn keine Schwierigkeiten. Wir sehen vielleicht etwas als schwierig an und denken, dass es etwas Schlechtes ist. Aber der Meister lässt sich von Hindernissen nicht aufhalten.« Wer auf der Baustelle in Dragon Springs gearbeitet hat, weiß, dass der Meister immer im Einsatz ist. Egal, ob es um die schwierigsten Bereiche oder die schwerste Arbeit geht, genau dort ist der Meister. Wenn Holz geschleppt wird, nimmt er immer das schwerste Ende. Er räumt regelmäßig den Schutt weg, oft bevor andere dazu kommen. Wenn niemand da ist, um den Schlamm aus einer Baugrube zu beseitigen, greift der Meister stillschweigend ein und kümmert sich darum. Wenn kleine Steine auf der Straße liegen, hebt er sie auf und wirft sie zur Seite, damit die Fahrbahn nicht beschädigt wird. Nägel auf der Baustelle oder auf der Straße? Der Meister hebt sie auf, sortiert sie und bringt sie in den Lagerraum. Er leitet die visuellen Künste von Shen Yun an, entwirft Kostüme und Requisiten, unterrichtet Gesangstechnik, überwacht die Entwicklung neuer Stücke und sorgt für höchste künstlerische Standards. Wenn er in seinem vollen Terminkalender und auf Reisen einen freien Moment findet, holt er einen einfachen Ordner hervor, in den er Texte schreibt, sowie Musikkompositionen. Der Meister sagt klar, dass er als jemand, der alle anderen in ihrer spirituellen Praxis anleitet, selbst mit gutem Beispiel vorangehen muss. Da es in der Geschichte viele Lektionen über die Gefahren im Umgang mit Geld gibt, nimmt er nie Geld für sich selbst an. Stattdessen geht er mit gutem Beispiel voran und lehrt alle, wie wichtig Sparsamkeit ist. Wenn es beispielsweise darum geht, die für Proben und Aufführungen notwendige Ausrüstung wie Beleuchtung und Bühnenmaterial zu kaufen, erinnert der Meister die Praktizierenden immer daran, achtet auf Sonderangebote und Rabattaktionen. Als Dragon Springs im Jahr 2000 gegründet wurde, gab es dort nichts als ein Stück Wald, einen See, der weder schön noch klar war, und ein bescheidenes Haus. Es handelte sich um ein einfaches Gebäude mit 3 Schlafzimmern. An regnerischen oder verschneiten Tagen waren die Wege aufgeweicht und schwer zugänglich. Die Praktizierenden, die sich freiwillig in Dragon Springs einbrachten, taten dies mit ihrer Zeit und ihren Mitteln, angetrieben von einem tiefen Verständnis für die Kostbarkeit, von Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht. Sie waren entschlossen, dem Meister beizustehen, der von der Kommunistischen Partei Chinas verfolgt wurde, obwohl er eine Lehre anbot, die der ganzen Menschheit zugute kommt. Die Partei verbreitete Gerüchte, nach denen der Meister mehrere Luxusimmobilien, luxuriöse Autos und Yachten besitze. Später stellte sich jedoch heraus, dass er über keinerlei solche Besitztümer verfügte. Er nimmt kein Gehalt von den von Praktizierenden geführten Unternehmen an, sondern gibt im Gegenteil alle Spenden, die er von Praktizierenden erhält, an Dragon Springs weiter. Der Meister sagt dazu, ich will kein Geld. Wozu brauche ich Geld? Ich gehe davon aus, dass mir überall, wo ich hingehe, jemand etwas zu essen gibt. Wozu brauche ich Geld? Ich weiß, dass ich nie hungern werde. Während des Interviews lächelte der Meister immer wieder sanft, heiter und gelassen. Dies erinnerte mich an seine Lehre. Dort heißt es, ohne Beschwerde und Hass hält er die Leiden für Freude. In den vergangenen 19 Jahren haben sich die Feitian-Schulen und Chenyun zu lebendigen Institutionen entwickelt. Mit Klassenräumen, Tanzstudios, Cafeteria, Theatern, Büros, Bibliothek, Konzerthalle und verschiedenen Erholungsräumen. Das alles wurde angeleitet vom Meister, Stein für Stein von Praktizierenden erbaut. Für viele Falun Dafa-Praktizierende war diese Reise mehr als nur ein Weg, auf dem es Schwierigkeiten zu überwinden und Karma zu beseitigen galt. Es ging darum, ein Gelübde zu erfüllen, für das sie ihr Leben als Pfand gegeben hatten, bevor sie auf die Welt kamen. Wie wurde Chenyun Performing Arts gegründet? Der Meister erinnert sich und erzählt, am Anfang versammelten wir eine Gruppe von Praktizierenden und holten junge Leute dazu, die unterschiedlich groß waren und nicht viel über Tanz wussten. Allmählich, Schritt für Schritt, begann sich die Sache zu entwickeln. Damals hatten wir praktisch kein Geld. Alles, was gemacht wurde, mussten die Teilnehmer selbst bezahlen. Die Lehrer kauften alles, was nötig war, von ihrem eigenen Geld. Mir ging es nicht anders. Ich bezahlte alles, was mir einfiel, aus meiner eigenen Tasche. Jeder steuerte bei, was er konnte. Erst als wir Aufführungen veranstalteten, begannen wir etwas einzunehmen. So haben wir es geschafft. Stück für Stück. Die Reporterin erinnert sich noch an die Zeit, als es nur ein Tanzstudio gab und der Meister dabei half, die Tanzschüler zu beaufsichtigen, wenn sie Backflips übten. Praktizierende, die schon lange in Dragon Springs sind, erinnern sich daran, wie diese Schüler zum ersten Mal den Manchu-Tanz lernten. Da sie noch nie zuvor manchurische Plateauschuhe, auch Blumentopfschuhe genannt, gesehen hatten, zog der Meister jedem von ihnen persönlich die Schuhe an und rückte die Plateauschuhe zurecht. Als ich die liebevollen Geschenke sah, die die Schüler im Laufe der Zeit dem Meister gegeben haben und die in Dragon Springs ausgestellt sind, musste ich an diejenigen denken, die sich, nachdem sie die Schule verlassen hatten, der Kommunistischen Partei Chinas angeschlossen haben, um Falun Gong und Chenyun zu diffamieren. Dazu erklärte mir der Meister, dass diese jungen Leute nicht aus eigenem Antrieb zu Chenyun gekommen, sondern von ihren Eltern dorthin geschickt worden waren. In solchen Fällen würde es in der Regel nicht gut laufen. Im Gegensatz dazu hätten junge Menschen Erfolg, die selbst gesagt haben, ich möchte Falun Dafa praktizieren und ich möchte dem Meister bei der Fahrberichtigung helfen. Leser, die mit der chinesischen Geschichte des letzten Jahrhunderts vertraut sind, wissen wahrscheinlich, dass es in China üblich ist, dass Eltern ihren Kindern den eigenen Willen aufzwingen. Oft handelt es sich um die unerfüllten Träume der Eltern. Diese bedauerliche Eigenschaft ist auf den langjährigen Einfluss der Partei zurückzuführen, die das Familienleben unterbewertet und die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen missachtet. Das Lied »Die Liebe zu Mutter und Vater ist nichts gegen die Liebe zu Mao« wurde 1966 geschrieben und ist in China weithin bekannt. In diesem Lied heißt es »Vater und Mutter sind lieb, aber noch näher steht uns der Vorsitzende Mao« und »Vater und Mutter können sich nicht mit der Kommunistischen Partei messen«. Dieses Lied vermittelte den Menschen die Idee, familiäre Zuneigung durch Loyalität zur Partei zu ersetzen. Generationen von Chinesen gewöhnten sich daran, sich selbst und ihren Kindern die Ideale der Partei aufzuerlegen. Mit der weltweiten Verbreitung der kommunistischen Ideologie haben immer mehr Menschen diese Herangehensweise übernommen, bei der fremder Wille aufgezwungen wird, und haben es versäumt, normale Eltern-Kind-Beziehungen aufzubauen. Auch manche Praktizierenden waren dagegen nicht gefeit und wurden von den tief in ihnen verwurzelten Eigenschaften der Partei sowie von Problemen in ihrer eigenen spirituellen Entwicklung beeinflusst. Seit mehr als einem Jahrzehnt bemüht sich der Meister, den Schülern in Dragon Springs eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Er sorgt dafür, dass sie Kleidung und Essen bekommen und stellt Snacks für sie zusammen, die er abends austeilt. Als der Meister darüber sprach, lächelte er und erklärte, weil die Schüler jung sind, muss ich sie so behandeln, wie es ihre Eltern tun würden. Die Praktizierenden in Dragon Springs sagen, dass es so viele Geschichten über Dinge gebe, die der Meister im Alltag geleistet hat. Geschichten, die jeder kennt und die nie vollständig erzählt werden können. Es ist offensichtlich, dass sich der Meister nicht nur um die Schüler kümmert, sondern auch um diejenigen, die ihren Abschluss gemacht haben. Schließlich ist es für Absolventen geisteswissenschaftlicher Studiengänge sehr viel schwieriger, einen Arbeitsplatz zu finden, als beispielsweise für Absolventen technischer Studiengänge. Es ist nicht einfach, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Studenten, die bei der Feitian bleiben, um sich dem Lehrkörper anzuschließen oder eine Karriere als professionelle Shen-Yun-Darsteller anzustreben, bekommen ein Gehalt, von dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. All dies erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Es ist klar, dass der Meister als künstlerischer Leiter von Shen-Yun das Talent schätzt und, was noch wichtiger ist, als Lehrer von Falun Dafa hofft, dass seine Schüler auf ihrem spirituellen Weg gut vorankommen und ihr Ziel erreichen. Am 3. Januar 2025 besuchte eine Sonderkorrespondentin von Minghui Dragon Springs im Bundesstaat New York sowie mehrere mit Falun Dafa verbundene Projekte und traf dabei Herrn Li Hongzhe, den Begründer von Falun Dafa, das auch Falun Gong genannt wird. Er ist auch der künstlerische Leiter des Ensembles für klassischen chinesischen Tanz Shen Yun Performing Arts. Der damals 73-jährige Meister Li Hongzhe trug eine gepflegte, schlichte Freizeitkleidung. Er war deutlich schlanker als in den vergangenen Jahren und sah aus, als wäre er erst 50 Jahre alt, vielleicht sogar noch jünger. Sein Blick war warm, entschlossen und friedlich. In diesem zweiten Teil unseres Spezialberichtes geht es um die Anfänge von Falun Gong, damals in den 1990er Jahren, und wie der Meister aus seinem Heimatland China vertrieben wurde. Wie konnte Falun Gong im kommunistisch regierten China an die Öffentlichkeit gelangen, in einer Gesellschaft, die Spiritualität und Religion aktiv bekämpft und jeden Aspekt des Denkens, des Handelns und wirtschaftlichen Lebens der Menschen streng kontrolliert? Von den 1980er bis in die späten 1990er Jahre erlebte China eine Art Qigong-Boom mit mehreren 10 Millionen Menschen, die es übten. Die spürbaren gesundheitlichen Auswirkungen des Qigong weckten ein breites Interesse, vor allem im Hinblick auf die Heilung von Krankheiten und das körperliche Wohlbefinden. Gleichzeitig wuchs auch das Interesse an der Lehre vom menschlichen Körper, sodass neue Forschungen die Beziehung zwischen der materiellen und der geistigen Welt vorantrieben. Mit der Zeit entstand dadurch ein Raum für Forschung und Experimente in diesen Bereichen. Doch trotz des aufkeimenden Interesses waren viele Menschen, welchen die tieferen Geheimnisse des menschlichen Körpers, des Lebens und des Kosmos verstehen wollten, frustriert. Denn sie fanden keine befriedigenden Antworten, die sie intellektuell und auch spirituell überzeugten. Im Jahr 1992 begann Meister Li, die Lehre von Falun Dafa in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Auslöser war eine zufällige Begebenheit. Er erinnerte sich: Am Anfang sprachen die Leute über Qigong und ich habe zugehört. Dann sagte ich ein paar Worte. Wenn ich etwas sagte, waren sie überrascht. Wow, das interessiert uns, was Sie da sagen. Bitte erzählen Sie uns mehr, sagten sie. Da ich ein wenig über diese Dinge wusste, war es nicht schwer, mehr zu vermitteln. Danach sagten sie: Könnten Sie für uns einen Kurs geben? Er fuhr fort: Das waren alles erfahrene Qigong-Praktizierende. Ohne zu zögern boten sie an, einen Ort für mich zu organisieren. Sie kümmerten sich um die Einzelheiten und drängten darauf: Lehrer Li, bitte halten Sie für uns einen Vortrag. Einige von ihnen waren sehr eifrig und bestanden darauf, dass ich sie unterrichtete. So kam es, dass ich einen Vortrag in der Mittelschule Nummer 5 in Changchung hielt. Qigong-Praktizierenden waren an Vorträge gewöhnt, in denen der Qigong-Meister die heilende Wirkung des Qigong demonstrierte. Sie nahmen an, dass Meister Li genau so lehren würde, obwohl er eigentlich gekommen war, um die Lehre des Dafa zu verbreiten. Der Meister erinnert sich: Es sollte ein Vortrag sein, aber sie brachten Patienten mit, wie es bei anderen Qigong-Vorträgen der Fall war. Als ich anfing, stöhnten all diese Patienten vor Schmerzen. Was sollte ich tun? Wie konnte ich einen Vortrag halten, wenn sie stöhnten? Manche von ihnen waren sogar an Infusionen angeschlossen. Und so ging ich hinüber und half ihnen. Innerhalb von Sekunden standen sie alle auf. Dann sagte ich ihnen von der Bühne aus, es war ein stufenförmiger Klassenraum, hört zu, geht jetzt. Und alle begannen zu gehen. Einige von ihnen waren bettlägerig oder gelähmt gewesen und konnten vorher nicht einmal stehen. Dann sagte ich, jetzt lauft. Und sie begannen zu laufen. Danach sagte ich, gut, jetzt fangen wir mit dem Vortrag an. Von diesem Moment an haben sie es sofort verstanden und einige sagten, wow, selbst große Qigong-Meister sind nicht so mächtig. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten. Danach stellten sie mir Fragen und ich beantwortete sie. Von diesem Zeitpunkt an war es nicht mehr möglich aufzuhören. Meister Li hatte innerhalb eines Augenblicks die Gesundheit und Beweglichkeit der Leidenden wiederhergestellt. Während er jetzt auf diese Zeit zurückblickte, berichtete er ganz gelassen darüber. In der Welt der spirituellen und religiösen Traditionen ist der Glaube weit verbreitet, dass der Mensch von Natur aus göttlich ist. Deshalb hat der Meister, als er von den höheren Weisheiten sprach, etwas in den Menschen geweckt, das lange in ihnen geschlummert hatte. Nach seinem Unterricht sagte er, »Ich habe euch gesagt, was ihr wissen müsst. Nun beginnt zu praktizieren.« Und so begannen einige Qigong-Begeisterte, Falun Gong zu praktizieren. Von da an wurde der Meister, so wie es bei Qigong-Lehrern üblich ist, in der Öffentlichkeit als Qigong-Meister oder Meister Li anerkannt. Obwohl dieser Lehrer ein Lehrer des großen Gebots von Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, Qigong-Meister genannt wurde, ging es ihm nur darum, den Lebewesen zu dienen. Rang und Status sind ihm gleichgültig. Wie er vor langer Zeit sagte, ihr könnt mich Lehrer, Meister oder Herr Li nennen, wie immer ihr wollt. Genügsamkeit ist die zweite Natur des Meisters, und wenn es um Dinge geht, die getan werden müssen, spielt Geld keine Rolle. Von 1992 bis Ende 1997, als der Meister persönlich Vorträge in China hielt, dauerte jedes Seminar durchschnittlich 9 Tage. Die Teilnehmer bezahlten 50 Yuan, umgerechnet etwa 7 Euro, für langjährige Praktizierende gab es 50% Rabatt. Diese Gebühren deckten die Kosten für Zugfahrt, Mahlzeiten und das Drucken der Materialien, die Meister Li und seine Helfer benötigten. Verglichen mit den damals üblichen Gebühren für Qigong-Kurse war dieser Preis extrem niedrig und löste bei anderen Qigong-Meistern sogar Unmut aus. Denn sie waren der Meinung, dass damit der Markt unterboten würde. Der Meister jedoch hielt den Preis aus Rücksicht auf seine Schüler niedrig und tat sein Bestes, damit sie Geld sparen konnten. Um die Kosten niedrig zu halten, verzichtete der Meister bei weiten Zugfahrten auf einen Platz im Schlafwagen und kaufte stattdessen Tickets für Sitzplätze, bis auf seltene Ausnahmen. Wenn die Züge voll waren und er einen Sitzplatz reserviert hatte, blieb der Platz neben ihm bemerkenswerterweise leer, sodass er sich hinlegen und ausruhen konnte. Seine Mahlzeiten bestanden hauptsächlich aus Instantnudeln, gelegentlich nahm er eine bei einem Straßenhändler gekaufte Nudelsuppe zu sich. Die Unterbringung erfolgte immer in den einfachsten und preiswertesten Gasthäusern. Oft hatten Meister Li und seine Helfer Instantnudeln dabei sowie gedruckte Materialien über Falun Gong, die sie in einfachen Taschen bei sich trugen. Im Laufe von 2 Jahren hielt der Meister 54 Vortragsreihen. Meister Li berichtete, die Helfer hätten die Instantnudeln kaum noch essen mögen, weil sie ihrer schon so überdrüssig waren. Diejenigen jedoch, die an den Seminaren teilnahmen, drückten ihre unbeschreibliche Dankbarkeit aus für all das, was sie in den Kursen erhielten. Auch wenn die Ausgaben für diese 2 Jahre des Unterrichtens beträchtlich waren, konzentrierte sich der Meister auf das große Ganze, seine Arbeit zu tun. Als es an der Zeit war, DAFA-Bücher zu veröffentlichen, stellte sich erneut die Frage nach der Finanzierung. Ein Falun Gong-Praktizierender aus Peking, der mit seinem Unternehmen etwas Geld verdient hatte, lieh dem Meister mehrere tausend Yuan. Als die Buchhandlungen mit dem Vertrieb der Bücher in China begannen, fragte sich der Praktizierende, ob der Meister das Darlehen wohl zurückzahlen könne. Der Meister sorgte jedoch dafür, dass die Rückzahlung durch den Erlös aus dem Buchverkauf schnell getätigt wurde. Später, nachdem viele Schwierigkeiten überwunden worden waren, wurde schließlich das Juan Falun veröffentlicht. Während unseres Gesprächs erzählte der Meister, dass einer der Praktizierenden, die ihm bei den Vortagsreihen halfen, ein Unternehmer und Regierungsbeamter war. Manchmal, wenn der Meister die Mittel für die Reisekosten nicht aufbringen konnte, übernahm dieser Praktizierende die Ausgaben. Einmal sagte er zum Meister: »Meister, sehen Sie sich an. Andere Qigong-Meister nehmen 10 oder sogar hunderttausende Yuan ein, doch Sie haben nicht einmal genug Geld für ein Motelzimmer.« Zu jener Zeit waren zehntausende Yuan eine Menge Geld. Nur dank der Unterstützung dieses Praktizierenden konnte der Meister seine Arbeit in jenen Jahren fortsetzen. Als der Meister auf diese Zeit zurückblickte, sagte er mit einem herzhaften Lachen: »Egal wie schwierig es auch sein mag, was getan werden muss, muss getan werden.« Trotz der vielen Herausforderungen wuchs der Einfluss von Falun Gong damals in China weiter. Einige begannen dann, gegen den Meister zu intrigieren. Als sie dann jedoch heimlich Nachforschungen anstellten, fanden sie heraus, dass der Meister keinen Reichtum besaß und sich nicht mit Frauen einließ. Wie konnten sie ihn also angreifen? Zu diesem Zeitpunkt hatte der Meister bereits großen Einfluss in ganz China gewonnen und das Chaos der Kulturrevolution hatte sich gelegt. Selbst der kommunistischen Partei, die für ihre Kampagnen gegen Einzelpersonen bekannt war, fehlte es an einem Vorwand, gegen ihn vorzugehen. Der Meister erinnerte sich: »Ich weiß nicht, wer 1996 den Befehl gab, aber eine Direktorin des Handelsministeriums lud mich zum Abendessen ein. Damals wurde ich oft von Menschen, die Heilung suchten, zum Essen eingeladen. Als wir saßen, sagte die Beamtin direkt zu mir: „Lehrer Li, Ihr Einfluss in China ist zu groß geworden. Sie müssen das Land verlassen.« Sie sagte es unmissverständlich. Als ich das hörte, verstand ich. Es war klar, dass dieser Kerl, Jiang Zemin, wütend war. Besonders seit sogar auf beiden Seiten der Chang'an-Allee Menschen Falun Gong praktizierten. Und so antwortete ich: „Gut, ich werde ins Ausland gehen.« In China steht jede religiöse Gruppierung vor derselben Herausforderung. Wenn sie keine Parteiabteilung gründet und nicht anerkennt, dass die Interessen der Partei über allem stehen, wird die Partei sie genau beobachten und auf eine Gelegenheit warten, sie zu unterdrücken. Manchmal bis zu dem Punkt, an dem ihre Existenz völlig unmöglich wird. Obwohl Falun Gong mit seinen Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht dazu beigetragen hatte, die Gesundheit von Millionen Chinesen wiederherzustellen, die moralischen Normen zu verbessern und der Regierung erhebliche medizinische Kosten zu ersparen, wurde Meister Li aus China vertrieben. Im Jahr 1997 erhielt der Meister ein US-amerikanisches Visum für eine Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und siedelte in die Vereinigten Staaten um. Als er 1998 nach längerer Abwesenheit, während der er einige Angelegenheiten in China geregelt hatte, in die USA zurückkehrte, hatten er und seine Familie kaum Geld und keine Bleibe. Ursprünglich wollten sie nach San Francisco ziehen, aber ein Falun Gong-Praktizierender sagte ihnen, dass sie dort keine Unterkunft finden könnten. Aus diesem Grund wurden sie nach Atlanta eingeladen, wo sie mit einem anderen Praktizierenden in einer beengten Wohnung unterkamen. Als das Leben dort unerträglich wurde, machten sie sich auf den Weg nach New York. Schließlich zog der Meister in eine kleine Wohnung, die ein Praktizierender in Upper Manhattan gemietet hatte. Dieses Gebäude wurde später, als die Verfolgung 1999 begann, von der Kommunistischen Partei Chinas fälschlicherweise als Li Hongzhis Anwesen bezeichnet. Wenn man die spirituellen und religiösen Traditionen des Ostens und des Westens betrachtet, wird häufig erwartet, dass man für seine Kirche, seinen Tempel oder seine Gemeinschaft spendet. Aber der Meister hat seinen Schülern nie etwas Materielles abverlangt, sondern legt lediglich Wert darauf, dass sie das Herz zum Praktizieren haben. Wie viele der Praktizierenden haben durch Falun Dafa eine bessere Gesundheit erlangt? Ein unbezahlbares Geschenk. Tatsächlich hätte der Meister ein viel bequemeres Leben führen können. Es wäre für ihn ein leichtes gewesen, mehr Wohlstand zu genießen. Aber sein Streben ging weit über all das hinaus. Warum hat er Dafa gelehrt? Warum hat er unermüdlich Praktizierende bei ihrer spirituellen Entwicklung angeleitet? Warum ist er der künstlerische Leiter von Chen Yun geworden? Warum hat er freiwillig seine Zeit und seine Bemühungen für Projekte der Praktizierenden geopfert? Alle wahren Praktizierenden kennen die Antwort auf diese Fragen. Heute erkennen sogar viele, die keinen spirituellen oder religiösen Weg eingeschlagen haben, an, dass Falun Dafa sich grundlegend von anderen Qigong-Arten unterscheidet. Beim Praktizieren geht es nicht um Heilung, Reichtum oder eine spirituelle Fassade. Falun Dafa ist ein wahrer buddhistischer Weg zur Selbstveredelung, der die Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht lehrt und die Praktizierenden zu ihrem wahren Ursprung zurückführt. Falun Dafa wird seit über einem Vierteljahrhundert vom chinesischen Regime verfolgt. Doch die Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht bleiben unerschüttert. Sie leuchten in den Herzen der Praktizierenden und stärken die aufrichtigen Gedanken der Gläubigen. Die Standhaftigkeit der Falun Dafa-Praktizierenden basierte auf ihrem unerschütterlichen Glauben an diese Lehre, mit ihrem tiefgründigen spirituellen Fundament sowie auf der Anleitung und dem Vorbild, das Meister Li Hongzhi vermittelt.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.